Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Einen wunderschönen und sonnigen guten Tag und zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Wir sind heute mit einer heiligen, also wir sind heute im Auftrag auf einer heiligen Mission, kann man fast sagen. Heute haben wir ein super, super spannendes Thema, was uns beide eigentlich ziemlich triggert und was uns was eigentlich jeden betrifft auf unserer Welt. Es verändert sich viel gerade und gerade im Food-Bereich, aber auf das werden wir euch später noch Näheres berichten mit zwei spannenden Eckpunkten, aber zuerst einmal muss ich mein Gegenüber begrüßen. Heute sind wir wieder mal räumlich getrennt, leider, aber so ist es wieder mal. Servus, Hauser, Andi, alte Hütte, wie tut's da?
Servus, du junger Hupfer, Herr Stürmer. Ja, es tut ganz gut. Muss sagen, die Sonnenstrahlen, die dann richtig gut. Und, du hast es schon gesagt, ich sage es jetzt in richtigen Worten, holy shit.
Genau, geht's richtig
auf den Punkt. Ja. Ein eigentlich super emotionales, super spannendes Thema. Weißt du, was da eigentlich, und ich hab mir das gelesen, was du mir da geschickt hast, und ich muss sagen, das ist ja Weltklasse, was da alles dahinter steckt. Heute geht's um das Thema. Eigentlich würde man ja sagen, wir sind eine säkularisierte Gesellschaft, also wo Religion und Staat getrennt ist, aber Genuss und Religion, Genuss und Glauben ist gar nicht so getrennt, wie wir eigentlich glauben. Und das werden wir halt ein bisschen aufdröseln. Klingt gar nicht so spannend, aber ich kann euch sagen, da sind ein paar richtig geile Sachen dabei, wo ich selber blöd geschaut habe. Übrigens zum Thema Religion. Ich glaube, Bier gehört ja auch zu unserer Religion und heute haben wir mal ein Bier verdient.
Ja gut, es ist ja in der Fastenzeit, ist ja für die Mönche Bier, glaube ich, erlaubt gewesen, oder? Wenn du es täuscht.
Ja, so ein bisschen wie ein Mönch viel mehr, was der mit einer Kugel vor mir herschiebend.
Wie der Kasten bei Robin Hood, der
ist das der John?
War das der John?
Der Father John, oder war das nicht?
Der mit dem Bierwagen dahergekommen ist, der hat Wein drin gehabt und Ulbe einen leichten in der Bieren.
Ich glaube, der hat Met gemacht, oder?
Oder Met hat er gemacht, ja, genau, sicher.
Nicht Meth, sondern Met.
Nein, nicht falsch verstehen, nicht
genau.
Genau, das ist ja bei den Engländern, Met eigentlich, ist das vertreten, ist eigentlich von der nordischen Mythologie eher kommend.
Ich glaube, das hat es, glaube ich, wahrscheinlich überall gegeben, weil Met war halt einfach ein Honigwein und die Idee, dass man aus Zucker Wein macht oder beziehungsweise aus einer Zuckerform Alkohol macht, ist öder wie das Leben selbst wahrscheinlich. Aber, hey, der Artikel ist diesmal ausnahmsweise mal nicht von Prost und ich hoffe, ihr möget es uns verzeihen, aber das Rolling Pin hat uns da eine Steilvorlage,
Gedankenanstoß geben. Ja.
Und das Thema dort ist wirklich Glaubensbekenntnisse auf dem Teller. Was glauben wir eigentlich, was wir da eigentlich tun und ist das alles, was wir da essen, überhaupt, ist es nicht irgendwo doch, hat es nicht ein bisschen eine Basis?
Weißt du, warum ich auf den Artikel gekommen bin? Weil ich habe mir ja vor einiger Zeit, habe ich Heilfasten wieder gemacht. Mein alljährliches Heilfasten und habe 14 Tage wieder mir nichts gegessen, nur Wasser getrunken und mich ein bisschen auf mich selbst besinnt. Was mir wirklich nach dem ganzen Messe-Wahnsinn, was ich in den letzten halben Jahren gehabt habe, richtig, richtig gut da hat. Also ich bin wirklich runtergekommen und bin fast echt ein bisschen wie ein neuer Mensch aus dem ganzen Austausch gestiegen. Und dann habe ich halt Fasten eingegeben und kommst du halt immer wieder auf das Thema, dass in jeder Geschichte, also in jeder Religion, über Jahrtausende Fasten zu jeder Religion dazugehört. Und ich bin halt jetzt kein religiöser Typ, aber trotzdem glaube ich an das, also mir tut es auch super gut. Wenn das wen interessiert, beschäftigt euch mit dem Thema. Ich kann nur sagen, wenn du das durchdruckst, ihr müsst ja keine 14 Tage machen, ihr könnt einmal Intervallfasten machen oder vielleicht einmal ein, zwei oder drei Tage einmal nichts essen, den wirklich einmal entsagen, gerade wenn du vom Urlaub zurückkommst und vielleicht einmal richtig dick fühlst. Schaut einmal, so ein paar Tage nichts isst und dann isst einfach beinhart einmal zwei, drei Tage nichts. Und das geht wirklich. Also, und du wirst sehen, dass sich im Kopf was ändert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall bin ich, was willst du sagen?
Du hast mir erzählt, du hast diesmal ein Special dabei gehabt, was das Leben ein bisschen leichter gemacht hat mit deinen, ich nenne es jetzt einmal, Spurenelemente, Salze, also dass der Körper praktisch seine Basics kriegt, obwohl er nichts isst. Nimm uns da mit, weil du hast das jetzt schon öfter gemacht und ich glaube, dass das für viele Leute immer so ein Thema ist. Wenn ich das mache, bin ich nachher komplett fertig im Körper und fertig in der Marine oder gibt es einen anderen Weg auch?
Also das mit fertig in der Marine, das hat sich nicht geändert.
Also das ist eigentlich... Okay, aber ich meine...
nein, aber das ist... Also ich habe ja das Heilfasten, ich glaube, das habe ich schon mal ein paar Mal erzählt, das auf das geht es nicht drauf ein. Ich habe es jetzt schon 6. Mal gemacht oder 7. Mal jetzt, ich weiß gar nicht. Und ich mache es immer so zwischen 10 und 15 Tagen, pendelt es immer irgendwo ein. Also mir, für mich muss das passen mit der Abbauzeit, also dass ich mich eingroove in das Ganze, dann habe ich eine gewisse Zeit in der Heilfastenphase. Und dann gibt's die Aufbautage, was auch ganz wichtig sind, dass du den Körper wieder nicht gleich voll forderst. Und viele Leute sagen ja, also es gibt immer die gleichen Sachen. Hey, das glaube ich nicht, wie soll das gehen, du musst da was essen. Oder das kann nicht gesund sein. Also das erste Mal, das kann nicht gesund sein. Weißt du, das ist so ein Missverständnis da. Und viele Leute haben ja auch die letzten Jahre gesehen, wie es mich hergearbeitet hat, also mir jetzt da wirklich ziemlich hergehört. Und ich war so extrem, ich habe wirklich nur Leitungswasser getrunken, also das tue ich jetzt auch, habe keine Supplements genommen. Weil ich gesagt habe, auch wenn so Kapseln dabei sind, ich will die nicht in meinem Körper haben. Ich will nichts, wirklich nichts in meinem Körper haben. Ich habe mir nicht einmal Hautcreme auf wieder. Ich habe mir spezielle Seifen gekauft, dass keine Stoffe drin sind. Einfach, dass du den Körper wirklich maximal entgiftest. Und jetzt siehst du mir aber eigentlich immer, also nach dem Aufstehen hat es mir immer voll Gas einmal drum gedreht. Also ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wirklich zu mir gekommen bin. Ich bin den ganzen Tag hungrig gewesen, sehr energielos, habe nicht lachen können. Es ist nichts gegangen. Also gar nichts, wenn jeder weiß, was ich meine. Also du bist körperlich so ausgelaugt und geistig bist auch nicht auf der Höhe und viele sagen, du hast dann das Fasten hoch und noch das Fasten high. Ich habe das nie gemerkt, ich war 2 Wochen durchgehend fast nicht zum Gebrauchen und letztes Jahr war ich auf einer Messe, ich habe also kleine Außendienstmitarbeiterverköstigung gemacht. Ich war unterwegs, ich habe gearbeitet ganz normal und ich glaube, ich schaffe das, weil ich der super coole Stürmer bin. Hat sich aber so ausgestellt, dass ich 2 Wochen sowas von fertig war und so ausgelaugt, dass ich eigentlich nicht positiv aus dem Ganzen gegangen bin. Ich habe jetzt für mich wirklich viel Zeit genommen. Ich habe schon gearbeitet, aber nur das Nötigste, Laptop-Sachen, weil es auch viel zum Arbeiten geht mir zu der Zeit, weil einfach viel passiert ist bei mir in der Firma. Ich habe mich dann so viel informiert im Internet und habe so viel nachgelesen. Und da bin ich fast draufgekommen, wie du gesagt hast, Elektrolyte, dass die in deinem Körper sind. Und ich habe mir jetzt noch nicht nur, dass ich mich selber rausgenommen habe, also ich habe da, was ich wollen habe, ich habe mir keinen Stress gemacht, ich habe nichts vorgenommen, weil am Anfang habe ich 2 Wochen vorher mal was geplant, wie ich meine Tage plan. Dann habe ich mir gedacht, hey, da willst du wieder einen Tagesablauf haben und das wollte ich nicht zu der Zeit. Das ist wie für mich kleiner Urlaub. Und dann habe ich so Mischsalz habe ich mir genommen, habe ich mir bestellt und habe mir gekauft. Da sind Magnesium, Salz, also Natrium und Calcium ist drin, glaube ich. Die Sachen nur irgendwas, fällt mir jetzt gerade nicht. Du musst in der Früh ein Wasser trinken und am Abend ein Wasser trinken, so 6 Gramm von dem, einen halben Liter. Und das ist wie ein Kaffee oder wie ein Red Bull. Wirklich, das putscht mich und ich bin so gut drauf gewesen. Ich bin fortgegangen, ich bin in der Arbeit fit gewesen, ich kann mir Sachen merken. Ich habe sogar am Osterwochenende, weiß ich noch, da bin ich Radfahren gegangen und nachher in Zahnen, was du normalerweise eh fordert. Das hätte ich nie geschafft die letzten Jahre. Und das ist super positiv gewesen und ich bin echt rausgegangen, trainiere seitdem wirklich wöchentlich und bin wirklich froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe.
Glaubst du, dass zum Beispiel im Rhein-Innkreis und jetzt gibt es ja eine zweite Hochburg in Österreich, wo im Abwasser ja sehr viel, sagen wir mal, spannende Substanzen gefunden worden ist, glaubst du, dass da viele Leute sich entgiften und deswegen im Abwasser so viel Giftstoffe sind oder ist das, also aber dass da viel gefastet wird aus der, in der Ecken?
Ja, weil du fast unterwegs bist. Das sind aber dann die berühmten Hollywood-Diäten. Das ist wieder was anderes.
Ja, früher hat man gesagt, dass der Kaffee und der Chicken in der Früh. Aber ich glaube, Hollywood gibt es da nur mehr eine Steigerungsstufe. Aber ja.
Ja, ich glaube. Gibt es denn jetzt einen Film, wo er sagt, der Nasenkoks in der Früh ist wie das tägliche Kaffee in Amerika? Gibt es auch irgendein
Fear and Loathing in.
Ja, lagert auf der Hand, definitiv. Aber ich glaube, die sind nur drüber geschossen, wie das Ziel.
Also, wer Gummistiefel in der Heimat schaut sich einmal Fear and Loathing in Las Vegas an. Es ist ein Augenöffner.
Lustigerweise war ja letzte Woche, kennst du den Teiche und so einen Spätzl?
Natürlich kenne ich den Teiche.
Ja, der hat ja letzte Woche seinen 50er gehabt. Oder vorletzte. Und der hat Kino gemietet, wie wir schon mal angesprochen hätten, dass wir das Kino mieten, hat der es jetzt schon vor uns gemacht. DJ, Essen, Trinken, seinen Geburtstag gefeiert und der hat zwei Sessions gehabt mit Fear Nothing in Las Vegas. Dass der es dir einsetzen kann, wieder rausgehen, wieder, voll geil gewesen. Richtig cool.
Der Film ist echt, also Pulp Fiction ist der kleine Bruder. Wirklich, der kleine Bruder.
Das ist schon nochmal härter.
Das ist nochmal stärker, ja.
Ja, ich aber das, da ist ums, ja.
Aber das mit dem Thema, dass du dem Körper was zuführst, was er unbedingt braucht, also nehmen wir es einmal Spurenelemente, Supplements, was auch immer, da habe ich noch, bevor wir ins Thema einsteigen, eine spannende Geschichte, ist witzigerweise noch überhaupt nicht bekannt. Der Hartlauer, und jetzt ist irgendwie auch schräg, oder? Hat ja das Thema, was die Hörgeräte, Sehbehörfe, Brühen und so weiter, ist ja da voll spezialisiert und da das, ich nenne es jetzt einmal gehässig, das Gesundheitssystem und Ärzte relativ überlastet sind, nennen wir es einmal so, die Idee gehabt zum sagen, hey, wenn die Leute sozusagen gewisse Supplements brauchen oder beziehungsweise es dem Leben förderlich ist, warum bietet man diesen Dienst nicht an, so wie wir ja schon mal gesprochen haben über das Thema Genanalyse, und die machen das voll geil, also ich finde das so geil. Und das weiß noch keiner. Ich glaube, in 40 oder 45 Läden in Österreich gibt es das schon. Gehst hin, machst eine Genanalyse. Über das haben wir schon mal gesprochen in einer Folge mit der René. Hört es einmal zurück. Das ja, ist wie wirklich super.
Der Zellanalyse gemacht.
Zellanalyse.
Also, ob das das Gleiche ist.
Ich glaube, dass das tatsächlich sehr ähnlich vielleicht. Vielleicht ist nicht genau das Gleiche.
Musst du Blut nehmen?
Nein, das ist eine Speichelprobe, die klassisch über Genanalyse läuft.
Ja, bei den RNA ist es so gewesen, dass durch Elektroden den Körper durchfließen.
Okay, darum, glaub ich, also vielleicht doch nicht ist. Ganz das Gleiche. Ja. Aber da geht es eher darum, zu sagen, okay, welcher Typ genetisch bist du? Und das wird mittlerweile aufgespreißelt in, ich weiß nicht, wie viele Facetten. Und über diese Genanalyse kann man sehr präzise feststellen, was du als Typus, als ganz starkes Individuum an sich für Bedürfnisse hast, an, nehmen wir es einmal gehässig, diese ganzen elementaren Teilchen, wie Salze, wie Elemente, wie, nehmen wir es einmal im großen Kontext Supplements. Das Geile ist, die bieten an, dass du diese Analyse machst und die machen da auf Basis deiner Genanalyse ein komplettes, individuell zusammengestelltes Supplement-Backel pro Tag, wo dein Name draufsteht, das haust du rein jeden Tag und da ist genau das drin, was du als Gentyp brauchst. Ich meine, hey, wie arg ist das? Wie geil ist denn sowas?
Das ist dann das Rundum-Sorglos-Paket.
Das ist wirklich schräg. Ich war so geflasht, ich habe gesagt, ich gehe da sofort hin, ernsthaft, weil ich denke mir, so blöd es jetzt klingt, wenn dort Sachen drinnen sind, weil da geht es nicht darum, dass du genau weißt, wie viel Milligramm und so, und das geht's da nicht, sondern dieses System so, mischt für die speziell eine ganz deine individuelle Lösung zusammen, oder das sind so Kugel, das der eine hast in der Früh und fertig. Das ist wie Supplements, nur halt für die zusammenbastelt. Und ich hab gesagt, Alter, wie geil ist denn sowas? Und ich habe vor einem Jahr mit ihm gescherzt und habe gesagt, es wäre doch geil, wenn du praktisch zum Automaten hingehst und mit deiner Uhr oder mit irgendeinem Device, das ein bisschen Daten von dir hat, zubehältst und der hat dann einen Drink raus, der genau heute das deckt, was du jetzt brauchst.
Ne, weißt du, Andi, das habe ich ja schon mal gesagt. Wie ich den Zukunftsforscher kennengelernt habe, der hat mir es genauso gesagt, dass in Zukunft in 2050 oder 35, 40, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, dass ab 40 oder 50 so war, dass er gesagt hat, es wird 40% Fleisch gegessen, 30% vegetarisch, ein paar Prozent vegan und der Rest wird schon, oder war ich schon 35, keine Ahnung, wird so sein, dass du zu einem Automaten zubegehst, der Uhr hinhältst, der Variable, oder hast du alle Daten am Handy gespeichert und der mixt dir genau das Essen zusammen, genau mit den Proteinen, Nährstoffe, alles Mögliche, was du brauchst. Also das wird eh eine Zukunft sein. Vor kurzem haben wir so einen Vortrag eh von dem gleichen angehört. Das ist der Sven Gabor Jansky. Könnt ihr mal schauen im Internet. Super, super cooler Typ. Und dieser Zukunftsforscher Nummer 1 in Europa. Und der sagt halt Sachen voraus, wo man jetzt mit die Ohren schlackern. Und der sagt auch zum Beispiel ganz lustig, weil es um ein langes Leben geht, um gesundes Leben. Also der Mensch, der 200 Jahre lebt, existiert schon. Also der ist schon auf der Welt. Warum? Weil wir in 20, 30 Jahren so weit sein werden, dass wir unsere Gedanken auf einen Chip übertragen können und den dann auf andere Gehirne, also wie einen anderen Sleeve, mehr oder weniger hochladen oder in einer KI oder in einen Computer aufspielen und die KI oder checkt deine Gedanken so und das, also dass du weiterlebst im Geist. Und der Typ lebt schon, wenn er jetzt auf die Welt kommt, wenn 20, 30 Jahre ist der 20, 30 und kann sich sowas machen lassen.
Ich meine, wir haben jetzt 2026 und jetzt musst du dir vorstellen, vor 20 Jahren hätte ich die ausgelacht. Jetzt nimmer. Nein, muss ich leider, muss ich echt ehrlich sagen. Und das hat nichts mit konspirativ, das hat nichts mit Aluhut, sondern das hat mit Wissenschaft zu tun. Und das ist voll pervers. Was ich nur sagen will, es gibt jetzt schon was. Und das Perverse war, das gibt's jetzt schon. Und ich glaube, in fast alle Großstädte in Österreich, ich gehe jetzt tatsächlich hier und mache das, weil ich gesagt, scheiß drauf, ich probiere das einfach aus. Weil so hart es klingt, selbst wenn es nichts bringt, ist wahrscheinlich der Placebo-Effekt so gut, dass es schon wieder was bringt. Also so pervers es klingt.
Ich meine, die Sorge ist ja das, dass der Supplementmarkt auch so eine Werbemaschine ist und aber wirklich zig Milliarden einnimmt. Und da ist so viel Schmutz dabei, was du damit definitiv nicht brauchst. Aber die Influencer, die sind ja die neuen Götter jetzt. Aber was ich auch ein bisschen schräg finde, die hat man mal vor einiger Zeit am Bluttest machen lassen, weil ich ein paar Werte wissen wollte, einfach gerade vor dem Heilfasten war das, genau das war die Zeit, wo ich dann zwei spezielle Werte haben wollte. Und er hat gesagt, also der Doktor hat gesagt, ja, für was brauchst du? Du bist ein Mann, du bist ein Alter, du kannst nichts haben. Sag ich, bitte, ich möchte mir das aber messen, weil es mich einfach interessiert. Und dann hat er gesagt, ja, habe ich dir eh gesagt, ja, du passt eh. Das passt komplett. Und dann habe ich gesagt, passt. Ich will aber die ausgewerteten Sachen haben, ich will mir das selber anholen, nicht nur am Computer sagen, dass ich es weiß. Und dann habe ich einiges nachgegoogelt und gesucht und einmal im Internet und geschaut, da bin ich eigentlich am ganz unteren Grenzwert. Also ich bin im Maß drinnen, ja, aber ich bin im unteren Wert. Also der ist nicht optimal. Wer hat gesagt, das passt. Und die Frage ist das, wenn du sowas machst, ob das genau ist und ob das dann vielleicht das ein bisschen umfassend dann auf die eingeht.
War das die Penislänge oder was hast du da versucht zu?
Ja, Penisvergrößerung, die kennen nur mit Fett einspritzen, glaube ich. Da kriegst du nicht einen dicken, fetten Penis, der fällt dann nicht mehr um, weil er so dick und klar ist, oder was?
Wie eine fette Salami.
Ja, genau, die stößt immer angeschnitten, hingestellt. Genau.
Hey, aber jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die uns wirklich ein bisschen triggert hat, weil da sind so viele spannende Sachen in diesem Artikel drinnen. Ist übrigens vom 5.2.2026 und da gibt es sehr viel Daten dazu. Hey, wir springen da jetzt einmal mitten rein. Es gibt nämlich so viele Themen, die wir so als traditionell bezeichnen und wo wir aber eigentlich draufkommen, dass da viel Religion dahinter steckt. Und was total schräg ist, ist, dieses ganz vieles, dieses Thema Tradition hat religiöse Wurzeln. Und das mag man fast gar nicht glauben, aber es steckt hinter so viel Lebensmitteln so ein skurriler religiöser Kontext. Das finde ich irgendwie total witzig. Ich meine, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Der Karpfen zum Beispiel ist ja ein Paradebeispiel. Ich meine, ich bin jetzt kein Karpfen-Fan, aber es gibt die Karpfenzeit und das kommt alles nur aus dem Thema des christlichen Fastens beziehungsweise auch der klösterlichen Teichwirtschaft.
Ja, die haben ja eigentlich die Landwirtschaft früher gehabt und die haben das geprägt und was leicht zum Abbauen gegangen ist, oder? Was leicht zum Abbauen gegangen ist, das haben die dann weitergeführt, das Ganze.
Und wir, jetzt sagen wir mal, im römisch-katholischen oder überhaupt im katholischen, sind ja da ein bisschen, eigentlich fast ein bisschen flexibler, unter Anführungszeichen, aber es gibt ja viele Themen, wo, nehmen wir es einmal, im Islam oder im Judentum einfach viel stärker normativ das Ganze eingeordnet wird. Ich habe damals einmal, kannst du dich erinnern, wo ich gesagt habe, Halal und Koscher-Regeln, das ist ja ganz eine spannende Geschichte. Also, bist deppert. Koscher-Salz zum Beispiel. Ist das schon mal untergekommen?
Das habe ich schon ein paar Mal gesehen.
Also das bei jedem zweiten Rezept.
Ich muss, wenn du jetzt in der Richtung kochst. Also ich finde es ja super, super spannend, was mich so getriggert hat bei dem Ganzen, dass man das sagt, wie verändert uns in Österreich jetzt auch Religion in der Esskultur? Mir geht es dann auch um den Aspekt, gerade für Gastro, dass man sagt, was für eine Einflüsse hat das auf uns, wie verändert das unser Leben? Weißt du, weil es ist ja für mich auch der Gedankengang, warum ich die Podcast-Folge vorgeschlagen habe, dass man diskutiert, es gibt Kindergärten zum Beispiel oder Schulen oder Mensen, da wo es einfach kein Fleisch mehr gibt und auch kein Schweinefleisch. Weißt du, und das sind auch so Punkte, was auch Religion der ganzen Decken drüber liegt.
Das mag sicher damit zusammenhängen, dass wahrscheinlich in vielen Schulen die, ich sage jetzt einmal, spannende Mischung aus Christentum, Judentum, Islam und so weiter oft wirklich spannend ist. Und ich glaube, die gehen einfach den Weg des geringsten Widerstands. Ich hab's sehr lustig gefunden, und das finde ich immer noch skurril, dass leider im Islam ja das Schwein als schmutziges Tier und als schmutziges Fleisch bezeichnet wird. Ich befürchte sogar, dass uns das leider zeitlich alles ein bisschen eingeholt hat, weil das war aus reinen Hygienegründen. Also das Thema hätten wir alles gar nicht mehr. Das Thema mit Kühlung und das Thema hätten wir alles nicht mehr. Nur leider merkt man, wie lang sowas nachschwingt und wie intensiv uns das belastet eigentlich.
Aber wie meinst du das jetzt von der Hygiene her?
Nein, weil Schweinefleisch sehr schnell verdirbt bei Hitze.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, die essen ja extrem viel Hühnerfleisch oder Händel. Also die verdirbt
nur schnell,
die sind nur anfälliger.
Ich glaube aber erst seit eher in der Neuzeit. Also früher, glaube ich, waren wir eher bei Schaf, Wild oder bei sonst irgendwelchen Viechern, also rotes, sehr, sehr, sagen wir mal, trockenbar, räucherbar, salzbar, also wo du haltbar machen kannst.
Also in einem Artikel, ob ich es ein bisschen zusammengefasst habe, da steht herin, dass zum Beispiel, na, das ist eine andere Religion, da müssen wir mal nachlesen, aber das ist schon, glaube ich, kulturell schon lang verankert, weil und das wird am allermeisten gegessen, ist Hühnerfleisch. Also
ich glaube, es ist im Hinduistischen und auch im Buddhistischen ist witzigerweise Huhn ganz, ganz, ganz groß.
Ja, also Kuh fällt weg.
Kuh fällt, ja, okay, das ist, wenn du praktisch die Kuh als wie nennen sie es so schön, als heiliges Tier, beziehungsweise fast als Familienmitglied definierst, so pervers es klingt, das ist wie bei uns Hund und Katz.
Weil die essen auch wenig Schwein, weil die haben ja sehr viel Hühnerfleischanteil und sehr viel ist vegetarisch, gell? Die sind dann super viel vom Fleisch weg.
Ich hab dir gesagt, meine Lieblingsanekdote ist, wenn's um Cultural Bashing geht, ist, wenn die Briten zu uns kommen, liebe Grüße an meine britischen Freunde. Und was ist das Erste, was ich mit einer mache, wenn sie nach Linz kommen?
Blutwurst oder Schnitzel essen.
Nein, zum Leberkäs-Peppe auf einem Pferdeleberkäs.
Ein Rosleberkäs-Sämme.
Ja, das ist nämlich so, wie wenn du irgendwo in China hingehst und ein Hundesämme kriegst. Für die ist das wirklich hart am Limit. Hart am Limit.
Aber es ist ja bei uns auch für viele Leute sehr am Limit.
Ja, aber bitte,
warum ist das ausgestorben? Früher war es gang und gäbe.
Wie gut schmeckt bitte ein Pferdeleberkäs, Entschuldigung. Hey, Lipizzaner-Leberkäs.
Oder ein Steak. Lipizzaner, genau, von der Hofburg. Außergeschossen, weißt du.
Hey, aus der Wildbau.
Ja, genau. Ja, aber das ist bei uns auch noch bei sehr vielen Leuten verpönt und die verstehen das auch überhaupt nicht, wie man sowas essen kann. Aber ja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, ja, Kier sind ja sowas von lieb. Oder eine Sau ist auch lieb. Lieb ist ja keine Sau, ja, sagt man aber so. Aber im Endeffekt sind das Lebewesen. Und so ein Hund, so eine Katze hast du viel mehr Zuneigung, ist ja klar. Aber in China gibt es nur viele Teile, wo einfach Hunde gegessen werden. Und das ist auch ganz hardcore, wie die Hunde dann zubereiten. Also wenn sich das einmal anschaut, da bleibt da wirklich die Luft weg. Aber ich denke mal, Lebewesen, ob es jetzt so ein Viech ist oder so ein Viech ist, respektvoll so mal behandelt, aber ich weiß nicht, wo man da jetzt so gegen gewisse Sachen Abneigung hat. Ich meine, mehr kannst du halt ja nicht essen, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, das ist für uns, das Werten, ich meine, diese Videos hat leider wahrscheinlich fast jeder schon mal gesehen, wo's lebende Katzen in ein kochendes Wasser nicht an und dann praktisch einfach das Feuer ziehen mit einem Zup. Ich meine, wenn du das siehst, als Katzenbesitzer, das geht einfach überhaupt nicht. Und da merkst du, wie wir kulturell einfach unterschiedlich sind. Es war doch nicht einmal, es hat eine Zeit gegeben, in den 2010er Jahren, glaube ich, wo das Thema Lasagne einmal mit sehr viel verschiedenen anderen Tieren oder Fleisch von Tieren, nehmen wir es einmal, gewürzt war.
Also,
kannst du dich erinnern?
Es hat diesen
Skandal gegeben von der Lasagne, wo dann alle möglichen Tierarten drinnen gefunden worden sind. Sehr spannend. Praktisch echt? Ein das genetisches Potpourri haben sie da gefunden. Also, hast die fertige Lasagne ist nicht mehr so hip gewesen eine Zeit lang. Was ich persönlich spannend finde, ist, ich kenne ja du auch viele Leute aus verschiedenen Kulturen und verschiedene Glaubenskreise und einige Leute, die eigentlich doch ziemlich strenggläubige Menschen des Islams sind, sind dann trotzdem nicht immer ganz so hardcore-gläubig, wenn man dann in den Keller runtergeht oder beziehungsweise wo Allah ja nicht hinsiegt.
Ja, gerade beim Dringer geht es, glaube
ich. Das finde ich ganz spannend. Ich liebe es. Die Auslegung, die persönliche Auslegung des Härtegrads.
Aber also die Fremdbestimmung ist dann doch nicht so gravierend, wie man es lebt.
Gott sei Dank, würde man jetzt sagen, oder?
Es ist ja auch so, im Muslimischen gibt's ja den, in, wie heißt das, der Ramadan, und da darf ja am Tageslicht nicht gegessen werden und danach gegessen. Dann denke mir ich wieder, was ist das für Fasten, weil wenn's Winter ist, ist lang dunkel, bald wieder Fenster, dann tust du einfach einmal 8-9 Stunden gesessen und dann kannst du wieder in Wärmst vollhauen eigentlich.
Ja, ein lieber Freund von mir, der Melich Jakubi, den kennst du ja, was der Chef von der Par Excellence Marketing, mit dem ich viel arbeite, ist zwar kein so ein Hardcore-Fundi, aber ist einfach ein gläubiger Muslim und der hat mir letztes Mal, wie wir Drehtage gehabt haben, ist dann bei uns gesessen, während ich alle anderen zum Essen einladen durfte und hat halt praktisch geschaut, weil da darf sie auch nichts trinken. Das ist überhaupt ganz schräg.
Ja, genau, trinken darfst du auch nichts.
Trinken, nichts essen. Und er hat gesagt, wenn es dann finster wird, und da, das ist ja eher Winterszeit, hat er gesagt, also sagen wir mal so 18 Uhr, hat er gesagt, dann sind auf einmal die ganzen Läden und die ganzen Fressbuden alle so dermaßen Tränen voll, weil die Leute dann sie wie besoffen auf dem Hering draufstürzen und
oder wieder Kiffer Manches kriegt.
Übrigens, hey, bitte, wie findest du diesen Trend, den hast du sicher schon gesehen, wenn sie in die Pringles-Dosen
Schokolade
eine halbe Kilo, einen halben Liter Schoki einfüllen? Also das habe ich, glaube ich, schon 100 Mal gesehen.
Hast du
das
schon probiert?
Nein, ich muss zugeben, ich war schon ein paar Mal kurz davor, dass ich mir dachte, fickt euch jetzt leider wirklich ein Liter Schokolade rein.
Aber die einzige Frage, was für Pringles nimmst du dann?
Ich darf ehrlicherweise, glaube ich, Sour Cream nehmen, weil es richtig pervers schon ist. Und mit einer schwarzen Schoki, also mit einer 90 plus.
Glaubst du, dass das zusammenpasst? Das kann ich kann mir vorstellen, ich habe es nämlich auch schon gesehen, ich habe auch mit den Gedanken gespielt, aber ich habe mir gedacht, was das für Pringles nehmen, ich darf eher die ganz neutral nehmen, die Originalen, und mit einer nicht so starken Schokolade nehmen, eher ins so bei 50-60%.
Lauwarm.
Hey, das muss ja flutschen.
Oder was immer gut ist, ist ein bisschen Chili. Also da gibt es sicher Spice auch. Also so Paprika Hot oder irgendwas, keine Ahnung.
Oh, ja, genau.
Und jetzt steht davor Hot.
Vielleicht ein bisschen Salz dazu.
Ganz genau, Hot, ein wenig Crystal Salt dazu. Vielleicht in die Schoki ein paar Karamelltrops einrühren, weißt du? Also so ein bisschen Salted Karamell mit Schoki. Und scharf.
Hey, wisst ihr was? Wir werden das probieren und werden euch berichten. Das machen wir nichts mehr, Andi.
Hey, das sind solche großen Geräte. Ich glaube, dass man die nicht isst, sondern, also, anyways.
Und weil es jetzt gerade aus der Tuben ist, es ist ja auch in einer Tuben drin. Kennst du die Sushi aus der Tuben?
Nein, das kenne ich wirklich nicht, ne?
Kennst du nicht?
Nein.
Sushi aus der Tuben, das ist so wie das Lollipop-Eisfried, das heißt, druckst außer von unten.
Aber nicht.
Das druckst außer von unten, dann kommt so ein Stamm
raus. Dann beißt
du. Beißt Sushi. Ja. Hast du noch nicht gesehen? Musst du mal googeln.
Ich habe das Glück, liebe Grüße an meine geliebte Eva, dass wir in Wörs ein super Lokal haben, der Miyako, das ist ein Japaner, und die sind Sushi-Fucking-Professionals. Die Hund haben, die machen so, was der so Kalifornien, aber so ganz aufwendige, mit Aal drinnen und.
Wo ist das in der Bäckergasten, das? In der
Kuskenzone? Ist in der Guadana-Passage.
Ah, in der Guadana-Passage. Mhm.
Und ich muss da ehrlich sagen, die haben, der Schlosser Daniel und Lisi waren da, liebe Grüße an der Stelle, und dann haben wir so Sushi, was die, das sind so Rolls, so große. Hey, die waren so geil, und Eva hasst Sushi wie die Pest, aber die Rolls, hat sie gesagt, wenn jedes Sushi so ist, dann mag sie jetzt auch Sushi.
Echt geil.
Ja, also ich habe gesagt, es gibt einmal was anderes.
Ja, aber zurück zum Thema.
Ja.
Genau. Oder willst du noch was sagen zu dem?
Nein, ich hab da noch so einen schönen Satz gelesen, den du da so schön zusammengefasst hast. Der Teller war nie neutral. Er war immer schon Bekenntnisfläche. Das habe ich ziemlich cool gefunden.
Nein, was du vorhin Kapfen angesprochen hast. Der Kapfen muss für uns, verbindet man das, also ich muss nur mal sagen, ich bin kein gläubiger Mensch, sage ich ganz offen und ehrlich, habe mit dem nichts wirklich im Hut, aber trotzdem ist er ein Thema, was uns immer begleitet. Wir sind christlich aufgewachsen, wir sind in einer christlichen Welt und da ist ein Karpfen, verbindet man, assoziiert man mit Weihnachten. Klassisch, oder? Weihnachtskarpfen gebacken. Und was ich lustig gefunden habe, den Artikel, der Krapfen, wir haben Karpfen und Krapfen haben wir gekichen, und der Krapfen, also ein Lagen, ist so ein Lagengebäck, wie beschreiben Sie es, mit so einem Plunder, mehr oder weniger mit Fülle, und das ist wieder lustig, das wird dann als außergewöhnliches Gericht zum,
ich muss den Artikel nochmal lesen. Ist das nicht sogar zum Fastenbrechen? Ist das nicht sogar genau das Gegenteil?
Nein, aber das war ja vorher. Fasten ist vor dem Fasten.
Ach so, stimmt.
Zum Einleiten.
Stimmt, stimmt. Aber also so, ja so der letzte richtig fette, die fette Faustwatschen mit in Fett außerbrotenen Tag, dann mit Marillenmarmelade und Staubzucker aufgepimpten Bauernkropfen, was du da zwar einrollierst, schießt du deinen Insulinspiegel durch Mond Super. Und Mars.
Aber das ist ja... Das ist ja ein Thema, das gerade mit dem Kropfen, wie das gemacht wird, das ist ja in jeder Religion gibt es genauso ein Gebäck. Und das ist eigentlich für eine außergewöhnliche Zeit. Und Fasching ist eine außergewöhnliche Zeit, da sind auch viele Jahre unterwegs. Und darum finde ich es aber lustig in dem Aspekt, dass man sagt, es gibt ein Lebensmittel mehr oder weniger, eine Zubereitungsart, die sich aber in alle Religionen widerspiegelt. Da steht in einem Artikel auch drin, wie die in jedem Land dann hassen. Oder in jeder Religion, sagen wir mal so.
Ich meine, das Gute ist, in Österreich ist die fünfte Jahreszeit, wie es in Deutschland so schön heißt, nicht so ausgeprägt.
Was fünfte Jahreszeit? Was ist das?
Das ist der Fasching.
Ach so,
meinst du? Ja, der Fasching ist in Köln und Co. Die fünfte Jahreszeit. Die zelebrieren das nur wirklich. Hast du schon mal mitgekriegt, was da abgeht? Also, ich meine, jetzt wirklich partymäßig. Da bleibt das Hirn stehen. Also, die brüden Deutschen ballern sie 14 Tage lang voll die Birnen weg, sind hemmungslos, also das kann man wirklich nicht anders nennen, das mir fällt gar kein anderes Wort sein, die ficken sie praktisch einmal quer durch die Stadt, unter Anführungszeichen, natürlich mit Masken auf und natürlich, dass keiner weiß, wer man ist, und fahren ein Programm, dass die Tür nicht zugeht. Und dann sind sie wieder 50 Wochen lang brav.
Ja, okay,
zwei Wochen Malle nur vielleicht dazwischen.
Ja, genau, das muss auch genau. Im 17. Bundesland dann.
Entschuldigung.
Nein, passt schon.
Die große Geschichte, die uns natürlich auszeichnet in Österreich, ist der Fleischkonsum. Da gibt es ein paar ganz spannende Themen drinnen. Vor allem das Thema, wie es in der Öffentlichkeit, vor allem in Social Media dargestellt wird und was wirklich am Teller landet. Die Statistik habe ich richtig, richtig, richtig geil gefunden. Weil wir sind zwar am Wandel Richtung ein bisschen mehr gesünder, ein bisschen vegetarischer, ein bisschen mehr Gemüse. Die Statistik hast du vielleicht gesehen, 2024,6%, 6,9% Vegetarier gehabt und 2,7% Veganer. Aber, und das steht ganz groß drinnen, der Alltag ist deutlich traditioneller als Social Media vermuten lässt. In Österreich haben wir 52% Fleischesser, die auch tatsächlich intensiv Fleisch essen. Also wir reden jetzt nicht von den lauwarmen Fleischesser, sondern von richtigen Fleischesser.
Wo Fleisch ist
mehr Gemüse. Ganz genau.
Ich habe das auch relativ lustig gefunden, die Statistik, weil man wieder, also in Österreich haben wir schon mal drüber geredet, der Fleischkonsum ist wieder ein bisschen aufgegangen. Bei uns ist aber auch so, weil viele Kulturen zu uns kommen, die auch sicher nicht vegan essen. Muss man auch sagen. Das ist auch ein Thema. Darum ist der Rindfleischkonsum auch aufgegangen in Österreich. Schweinefleisch ist ein bisschen gefallen. Ich merke es auch leider immer beim Preis, das Ganze, also die Angebot und Nachfrage. Und da ist das Thema, dass natürlich das Schweinefleisch bei der Bevölkerung, was jetzt gerade bei uns so einer sprudelt, de facto ja nicht relevant ist. Und wenn du da gleich einmal ein paar hunderttausend Leute herin hast, merkst du das natürlich im Konsum auch. Und das spiegelt dann die Gastrowelt auch, wenn du schaust nach Wien, was da jetzt Gastronomiebetriebe im klassischen österreichischen Sinn mit Schweinsbraten und Schnitzel zusperren und wie viel Kebabbuden und andere Restaurants aufsperren. Also das ist auch ein Wandel, was man spürt. Und darum nimmt Religion an unseren Konsum, es ist ja Konsum, ist ja Angebot. Wenn du was konsumierst, brauchst du ein gewisses Angebot. Und wenn das eine Angebot zurückgeht und das andere auf, wird sich kurz oder lang, werden da Alternativen gesucht. Und es ist ja de facto, ein geiler Döner ist ja auch was Geiles. Also in Deutschland schmeckt immer was mehr wie in Österreich.
Ich wollte gerade sagen, in Deutschland leben die das viel mehr und ich glaube, wie soll man das sagen, die Differenzierung ist viel notwendiger, weil es einfach so viel gibt in Deutschland. Also mir kommt vor, in Berlin habe ich die besten Sandwiches, Döner, wie nennst, wie es das willst, auf jeden Fall irgendwas mit Fleisch, irgendwas mit Gemüse in irgendeinem Brot drinnen gegessen, wo ich mir gedacht habe, wow, warum gibt es sowas bei uns eigentlich nicht?
Schade, ja, das ist ja viel länger, viel internationaler sind.
Eine geile Statistik, die möchte ich da auch noch zitieren. In Europa bezeichnen sich 2023, aktuelle Daten gibt es da jetzt leider nicht, 62% als Omnivore. Ich glaube, also der Omnivore, der Omni heißt Allesfresser.
Also Allesfresser.
Genau, das ist wirklich, also in Wahrheit 62% essen alles, 27% sind flexitarisch. Flexitarisch bedeutet praktisch ausgewählte Fleischprodukte, aber eher gute. Also man reduziert den Fleischkonsum, aber man nimmt nur das gute Zeug. 5% vegetarisch, 3% vegan, das ist ja das, was man sagt. Also das ist praktisch und das ist skurril, weil in Wahrheit bedeutet das, was man eigentlich auf Social Media sehen, dass alles so gesund und alles so gut und alles so schön und alles so Salat und alles so bildet sich in der echten Realität nicht so ab. Und das ist auch ein bisschen skurril, weil man glaubt, dass es kaum mehr Fleischesser gibt. Mir kommt nur vor, die meisten halten einfach die Goschen und essen gemütlich einen Schweinsbraten und rennen nicht drüber.
Nein, weil es die Diskussion gar nicht interessiert. Weil für was diskutieren, wenn ich. Ja, das ist wieder das, was ich immer sage. Ich meine, jeder, der was viel zuhört, kennt meine Einstellung, dass ich sehr ungern fremdbestimmt bin. Und wenn dann von der Politik kommt, ihr müsst das Essen und das Fleisch müssen besteuern und wir müssen so alle vegan werden, hat es vor 2-3 Jahren, hat es mir gegeben. Und das ist auch eine neue Religion, so sehe ich das, genauso wie es die neue, also Religion heißt ja nicht per se, dass das jetzt eine jahrtausendalte Glaubenskultur ist. Es kann ja eine neue Religion geboren werden und man sagt ja die Klimareligion, die Klimahysteriker, die Klimareligion und auch die Fitnessreligion, was hat, was man jetzt schaut im Internet, gerade die Influencer, was alle auf Gesundheit, jeder ist auf einmal Influencer und hat Supplements und jeden ist das Beste und gegen Blähbauch und gegen Scheißereien, weiß der Teufel, was da alles rauskommt. Aber da steht auch in dem Artikel, dass die Vielfalt, die Migration, Gesundheitsbewusstsein, Tierwohl, Klima und der politische Druck auf nachhaltige Beschaffung, dass das auch immer größer wird. Und da ist das Thema wieder umso mehr, dass das Bühnenlicht oder der Augenmerk auf was fokussiert wird, umso mehr kriegt man natürlich mit und das andere wird hinten lassen. Und dann wird das ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Eine Geschichte an dem Artikel finde ich noch gut und das möchte ich auf jeden Fall noch rausnehmen. Das ist das Thema, es gibt jetzt natürlich viele auch, und da bist du ja für mich mein Paradebeispiel für das Thema Gegenstimmen, für diese ganzen Vor- und Nachteile dieser Veränderung. Essen ist Identität. Wenn öffentliche Pläne oder Speisepläne verändert werden, fühlen sich manche bevormundet, kulturell verdrängt oder politisch erzogen. Das trifft sie ja fast schon mal. Und da sind spannende Sachen drinnen, wie zum Beispiel unsere Tradition verschwindet. Erinnere dich, wie oft haben wir schon drüber geredet, Wirtshaus sterben, Wirte sterben. Das, was wir als unsere Basics-Tradition unser Quintessentia, unser Kollagen von Österreich bezeichnen, wird über weniger. Und es ist ein sehr emotionales Thema, das steht da explizit sogar drinnen. Zweites Thema, Ideologie ersetzt Geschmack. Das finde ich eigentlich fast nur geiler, weil es geht tatsächlich oft gar nicht so darum, ob das gut ist, sondern ob das einfach ideologisch gerade in den Kontext passt. Das finde ich ganz spannend.
Aber das haben wir auch wieder mit dem, ist das gerade ein Hype, ist das gerade modern, was pusht wird?
Oder? Genau so ist. Aber die Frage ist, öffentliches Bild, Realität. Und das Dritte, und das ist nur spannender, dass das Thema billig immer noch ganz vorne ist. Und das habe ich da ganz schrecklich gefunden. Also das heißt, das Thema, es wird leider oft sehr viel auf den Preis geschaut und weniger auf die Qualität. Und das ist da ganz explizit nochmal erwähnt. Leider sind das tatsächlich die Beweggründe, warum was gekauft wird.
Aber das ist ein Thema, du hast ein paar Sachen angeschnitten, auf das möchte ich eingehen. Also mich beschäftigt ja das, ich sage einmal, ich war meiner Meinung, radikal gesagt, die ganzen neuen Lokale mit den verschiedenen Essensstile verdrängen unsere Gastronomie. Ist aber eine sehr plumpe Aussage, wenn ich mir das einmal so reflektiere und zurück überlege, weil Angebot und Nachfrage ist einfach der Markt derzeit. Ja. Es war schon immer der Markt. Wenn es eine Nachfrage gibt, wird das mehr genommen. Und natürlich spielt da der Preis eine große Rolle. Die Frage ist das, was sich bei mir stellt, warum ist die Verwandlung so? Natürlich sind wir junge Leute, wo in internationaler leben, da will nicht jeder immer Schnitzel. Weil früher hat es einfach nur das gegeben, darum hat jeder nur das gegessen. Ist eh klar, da hat es andere Angebote nicht gegeben. Jetzt gibt es Kebabbuden, es gibt an jeder Ecke, in jedem Ort gibt es Chinesen. Inder, Pakistani, marokkanische Küche. Ich feiere jede Küche, weil ich alles Essen auf der Welt liebe. Und überall gibt es gute Sachen, überall ist schön auf der Welt. Ja. Aber die Sache ist, glaube ich, das, dass zum Beispiel ein Gastronom, was du jetzt zu einem Gastronom gehst oder in ein Restaurant, dann hast du ein gewisses Bild, was du zum Erwarten hast. Es muss alles schnell da sein, der Kellner muss super freundlich sein, alles hat recht gekleidet, du erwartest ein Erlebnis, du erwartest eine schöne Ausstattung, du erwartest eine Weinkarten, Getränke und das muss alles pfeifen. Gehst du aber zu einem Chinesen oder zu einem Marokkaner oder in einer Dönerbude rein, dann erwartest du das gar nicht und du kriegst da den Service gar nicht meistens. Also ich will jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht alles über den Kamm scheren. Und es gibt gute Chinesenlokale oder Italiener, ja gute Italiener sowieso, aber so Balkanessen oder sowas, weißt du, wenn du jetzt in so eine, sag jetzt mal, einfachere Hütte reingehst, dann erwartest du nicht, dass der Kellner gescheit angezogen ist, dass die Speisekarten passt, da erwartest du keinen Wein dabei, da erwartest du nicht, dass das super präsentiert wird, da erwartest du kein Tisch durch und ja, und du erwartest da nicht, also gewisse Sachen erwartet man sich nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass der Gastronom weniger einsetzen muss. Wenn der Gastronom in Österreich jetzt Tischdecken hat, er hat einen super Weinkeller, er hat einen großen Stock, das heißt, der finanzielle Aufwand. Und darum muss der auch mehr verlangen. Und da, glaube ich, macht es den Unterschied, warum die Preisschere so auseinandergeht.
Ja, aber das wird sich in Zukunft insofern selber klären, weil der Konsument sagt, brauche ich das, will ich das, ist mir das wichtig.
Ey, und darum wird das so sein, weil vor kurzem habe ich vom Kemal Ürisch, der Gastroflüsterer aus Deutschland, der hat einen super Satz gesagt, auf das habe ich mir auch ein bisschen aufgehängt und ein bisschen nachgeforscht. Es ist schon so, die Zukunftsforscher sagen auch für die Gastronomie, die Gastronomie wird definitiv aussterben, sie wird sich verändern und die wird sich schneller verändern wie die letzten paar Jahre. Das heißt, es wird die Low-Budget-Geschichten geben, also es geht alles auf, also Low-Budget oder dann die Systemgastronomie und dann gibt's die Upper Class, also die Sterne-Gastronomie, in der Mitte, die Mitte stirbt halt aus, aber auch nicht, also da wirst du gefordert, als Gastronom musst du dann ein Erlebnis bieten. Du gehst hin und sagst, Alter, war der Schweinsbraten geil, könnermannfreundlich, uriges Happy Ente, passt, das ist einfach alles, aber das ist ein Erlebnis. So nur 15 Gastronomen, was jetzt die Mittelschicht bedienen, das stirbt definitiv aus.
Da schmeiße ich ein Codewort, deine Kultivierte. Das ist eine Story, das ist allein. Und wir kennen sozusagen einige davon. Liebe Grüße an den Reini in der Schupfen. Die machen, die sind praktisch für uns unser Bollwerk, was das Thema kultiviert, Tradition, die Mittelschicht. Übrigens, weißt du, was pervers ist? Ich habe früher beklagt, wie ich vor 20, 30 Jahren in Amerika drüben war und mir damals schon gedacht habe, eigentlich gibt's nur Fastfood oder Sternehitten. Aus.
Genau, dort
aus.
Aber das ist ja immer so. Ist das nicht immer so, dass was in Amerika passiert, das irgendwo in Deutschland ist und dann kommt es zu uns und nach Wern und kurz so lange einmal aufs Land?
Darf ich anmerken, dass man das richtig am Arsch geht? Aber ja.
Glaubst du, kennst du mehr
ja, dazu? Genau, die damit. Wir können uns im Logbuch festhalten, wir sind uns einig.
Ja, stimmt. Ah ja, Applaus, yeah, Trommelwirbel.
Nein, das finde ich echt ein bisschen schade. Wobei, das ist da sicher schon aufgefallen, die neuen Systemgastronomen, die kommen so getarnt und versteckt aus innovative Buden daher mittlerweile. Das finde ich, wobei ich finde es eigentlich gut. Ich muss sagen, ich mag das sogar. Und ich folge auch einigen diesen, so wie dem Kemal und einigen anderen, und die sagen halt, wenn du ein bisschen Entertainment bietest, also wenn das am Teller oder im Sackel oder im Takeaway oder im irgendwie ein bisschen was kann, dann muss es auch was kosten. Und das ist ja tatsächlich so.
Aber das ist sonst dann wurscht, aus welcher
Ecke. Völlig egal. Das kommt. Na, völlig
wurscht. Gut muss sein, gut, was das Erlebnis ist und dann pfeift es.
völlig wurscht. Und ich, so wie wir letztes Mal bei einer Folge einmal drüber geredet haben, was der Breitwieser Thomas uns gesagt hat, was eine seiner Lieblingsküchen waren. Erinnere dich, er gesagt, griechisch-türkisch. Ja. Ich meine, allein diese Kombination aus griechisch-türkisch, da würden sie uns wahrscheinlich steinigen. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn diese gemüsebasierte Küche, wenn das richtig eingesetzt ist, ist das grenzfucking genial. Und ich glaube auf diese Mischung wird's drauf ankommen. Das glaube ich, das wird's werden. Ja. Und das Multikulti ist normal. Erinnere dich, wann du's, weißt du warst schon in London.
Mhm.
Ja. Wenn du durch London gehst, ist es fast wie in Bangkok. Alle 100 Meter riecht's nach was anderem.
Und das, also was ich in Amerika sogar in England so liebe, in London, es gibt einfach so viel Inder. Ich glaube, das ist ja die größte indische Kolonie außer von Indien.
Ist ja praktisch.
Essen, ja. Und dort indisch essen, das ist göttlich. Wirklich.
Wir waren pakistanisch essen, indisch essen, es ist tatsächlich unterschiedlich. Und beides war, da glaubst du, bist im Butter Chicken Heaven, sage ich, weil diese Cremen, die dort zusammenbasteln über viele Stunden, das ist zum Einigrollen. Wirklich. Wahnsinn. Hey. Da fange ich jetzt richtig zum Sabbern an.
Jetzt habe ich eine kurze Unterbrechung, weil wir gerade von dem geredet haben, dass wir mehr eine Meinung sind, weil wir uns vielleicht jeder für sich die Wahrheit gepachtet hat. Hätte ich kurz einen Chuck Norris Witz.
Alter, geil, du halt. Ja, Alter, leg fucking genau. Los.
Jingle ab.
Chuck Norris Witz der Woche.
Chuck Norris lügt nicht, die Wahrheit ist einfach falsch. Das kennt man dann einmal ein bisschen auf uns umlegen.
Richtig, den habe ich noch nicht gekannt. Weltklasse. Weltklasse.
Dann habe ich gedacht, der passt gut zusammen.
Der Hund ist super.
Ja. Hey, aber beim Thema Religion, ja, wo wir wieder dabei sind.
Ja.
Was ich noch unbedingt ansprechen möchte, das berührt mich schon ein bisschen, das Thema, aber das macht mir vielleicht ein bisschen unrund, dass man sie einfach nicht mehr drüber traut, wenn ich sage, man hat jetzt einen Kindergarten und da sind ein paar Kinder von anderen Glaubensrichtungen, dass man dann den ganzen Kindergarten umstellt und unsere Tradition, unsere Essen zum Beispiel, dass man kein Schweinefleisch mehr serviert. Finde ich persönlich eine richtige Frechheit und ich darf das nicht akzeptieren. Weißt, ich meine, ich verstehe schon aus dem Grund, wie du zuerst das angesprochen hast, das ist nicht, weil sie es machen wollen, weil sie sagen, hey, mit Jasmine und es gibt ja gewisse Schulen, wo das einfach schon überhand nimmt, wo ich absolut nicht der Freund davon bin. Aber gerade beim Essen, wir reden jetzt ums Essen und ums Genießen, dass man die Kinder das schon oder auch Mensas oder den Schulen das vorgibt, was die zum Essen haben. Ich meine, dass man sagt, man macht jetzt ein, zwei Gerichte, die genau in dem Spektrum einpassen, passt ja. Dass man für jeden was macht, ist in Ordnung. Und ich mache es dann so einfach und sage gleich, jetzt gibt's kein Schweinefleisch mehr, jetzt gibt's das nicht mehr, jetzt machen wir nur mehr das. Und das finde ich eine brutale Bevormundung, weil wir haben immer alles für andere gemacht, dass wir jedem gerecht werden. Aber unser Essen, was jetzt traditionell in Österreich ist, bleibt komplett hinten und jeder scheißt drauf und steigt mit die Füße drauf. Und das muss ich sagen, das finde ich absolut nicht richtig. Wie denkst du darüber?
Ja, differenziert, weil ganz ehrlich, ist mir persönlich war es jetzt wurscht, ob den Kindern jetzt Schwein, Rind oder Händel, ist ganz ehrlich, ist mir eigentlich wurscht. Das Einzige, wo ich echt tatsächlich ein persönliches Problem habe, ist, wenn Kinder von den Eltern vegan oder vegetarisch erzogen werden und die Kinder, besser gesagt, eigentlich nichts dafür können für den Vogel von den Eltern. Kennst du das?
Nein, weil, da habe ich ein Thema zu. Kennst du, da gibt es jetzt also eine neue Aussage, da haben sie ihn auf der Straßenwand interviewt und der sagt, der möchte seine Eltern verklagen, weil sie ihm Fleisch gegeben haben zum Essen als Kind, weil jetzt Veganer ist, Hardcore-Veganer. Mhm. Also ich kenne Leute, die haben ihren Hund vegan ernährt. Also die stellen ihren Hund vegan um. Finde ich auch vollkommen übertrieben.
Ja, das zeigt eh schon was, oder? Das zeigt die eigene Entscheidung wird auf jemanden anderen oktroyiert, obwohl derjenige eigentlich das wahrscheinlich so nicht entscheiden wird. Darf ich da ein ganz Beispiel nennen? Das war, ich hoffe, Sie sind mir jetzt nicht besser, wenn ich so eine kleine Geschichte habe, aber ich nenne keine Namen. Auf jeden Fall der Filio, also das Kind eines sehr lieben, befreundeten Pärchens, die kochen für uns nämlich dann mit Fleisch, aber sind sozusagen selber vegetarisch. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass die Kinder auch keins kriegen. Ich meine, ich hätte mir es denken können, aber ich habe auf das gar nicht gedacht. Und ich habe einfach, weil wir auf Besuch waren, es sind Würstel gerührt worden, Würstel, wo Fleisch drin war, für uns. Und ich habe praktisch einfach dem Buben ein Würstel in den Tank gegeben, weil ich einfach gar nicht drüber nachgedacht habe. Ja. Und der Hund hat dieses eine rolliert, Alter, wie die Linda Lovelace, hat sich der Hund das Würstel praktisch in den Rochen reingeschoben, glaube ich, bissenlos hat er reingewirkt. Und dann habe ich das Glänzen in die Augen gesehen, wie wenn du dir das erste Mal, glaube ich, Speed gibst. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, jetzt habe ich was falsch gemacht. Habe es auch gleich gemerkt, dass das jetzt, glaube ich, nicht gescheit war. Und der Bub hat praktisch wie so ein Bulldogge angefangen zu so.
gib mir mehr.
Ich glaube, sie sind mir unabsichtlich immer noch besser, obwohl ich echt nichts Besseres gemeint habe. Und ich wollte eigentlich nur das, was der Würstel in der Hand, Kind schaut, denkt sie, naja, Kind will Würstel, gibst du Kind Würstel? Also, pff.
Aber das finde ich schräg, wenn Leute wenn sie vegan ernähren und die Kinder dann auch.
Naja, da gibt es leider einen Haufen Studien, die Kinder oder die leider klar darstellen, dass du Kindern tatsächlich damit, sagen wir mal so, es ist sehr schwer, also vegan ist sehr schwer. Vegetarisch geht übrigens leichter, weil du das mit Eier und anderem Eiweiß kompensieren kannst, aber vegan ist total schwer, dass du den Kindern genug Eiweiß und genug Protein gibst, dass das Gehirn gescheit entwickelt. Das ist leider, vegetarisch ist kein Problem, aber vegan ist echt kompliziert. Also
immer gut, von der Seite betrachtet ist das schon ein Thema, dass Kind einfach genug Nährstoffe hat zum gesund aufwachsen. Das Argument verstehe. So denke ich mir, was der, wenn einer sehr alternativ aufwächst und die gehen aber blaufüssig. Und nein,
super,
von Gott,
super,
ja, das,
super.
Das denke ich mir, super. Da kann jeder seine Kinder erziehen, wie will. Was mir geht, wenn man jetzt verschiedene Richtungen hat, haben wir in Österreich, glaube ich, immer probiert, dass wir jeden bedienen. Und wenn natürlich die Religion ist so, wenn du jetzt in der Küche gehst, in den Kindergarten, ja, und da gibt es ein muslimisches Kind und der eine brat Schweinefleisch auf der Platten und hat dann sein Rindfleisch rein oder seine Sachen, ist natürlich nicht gut, ja. Es ist auch nicht gut, weil vor kurzem hat es mir einen Bericht gegeben, ein Schweizer Keterer, Gastronom oder Fleischhocker, ich bin mir nicht mehr sicher, der hat denen Muslime 2-3 Jahre hat immer Schweinefleisch reingehaut. Ist auch nicht richtig, sowas zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Das ist fies, weil
wie nein, sowas, der sowas tut nicht.
Nein, das ist verarschen.
Nein, Vollgas. Und das ist respektlos. Und respektlos kann keiner behandelt werden. Das
passt für mich auch nicht.
Aber wenn ich sag, ich bin ein Fleischfresser, und mein Kind soll Fleisch essen, weil das mag, und du stößt dann den ganzen Kindergarten vegetarisch um.
Nein, das passt nicht.
Das ist so bevormundend. Ja, ich verstehe schon, dass die Einfachheit ist. Vegetarisch darf ich nur verstehen, aber dann ist es für alle gleich, weißt du? Aber das alles auf kein Schweinefleisch mehr umstellen, das finde ich einfach. Du, die Kultur kommt zu uns einer und die müssen sich zu uns passen. Ganz, ganz ehrlich am Tisch gesagt.
Ja, ich meine, diese mit wer muss sie an wen anpassen und hin und her, da das mag schon grundsätzlich so sein, aber ob die jetzt dann ein Händel essen oder nicht, ist eigentlich vollkommen wurscht. Weißt du, was ich meine? Es geht eher darum, dass man das nicht generell einfach weglässt, weil ich finde, aus Nährstoffsicht,
Du, wenn wir eine Vielfalt bieten wollen, müssen wir einer Küche eine Vielfalt bieten.
Ja, genau.
Das kann man dann nicht über den Kamm schauen, weißt du? Und das ist dann so, vielleicht ist es ein sehr guter Abschlusspunkt.
Voll. Ich muss ehrlich sagen,
lebt durch Vielfalt bilden.
Ganz genau. Und das passt auch so. Und ganz ehrlich, es gibt aus jeder Ecke, aus jedem Land, ich habe wirklich schon fast, oder sagen wir mal, aus sehr vielen Ländern schon mal in einem, entweder dort oder bei uns gegessen, und es war fast immer mega geil.
Ja. Wie wir schon mal gesagt haben, wir suchen unsere Reisedestinationen aus, wo es gutes Essen gibt.
Stimmt.
Das ist für mich absolut, absolut einer der wichtigsten Gründe, wo ich hinfliege, denke ich mir, passt da alles, gibt es da was Geiles zum Essen, weil wenn ich irgendwo in Djibouti bin und weiß nicht und nichts und kein gescheites Restaurant habe, das war halt für mich ein bisschen Untergang, muss ich ehrlich sagen.
Liebe Leute, heute haben wir noch ein großes Announcement. Das Gute ist, da die Folge sozusagen ein bisschen in der Zukunft ausgestrahlt wird, hoffe ich, dass die Veranstaltung nicht in der Vergangenheit liegt.
Glaube ich nicht.
Ich glaube aber nicht. Also wir werden unsere große Jubiläumsfolge, unsere 100, wie wir gerade gesagt haben, Frischfleisch und Natursekt, 100 and Friends.
Live with Friends.
Live with Friends machen. in Dalheim am bam, 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 22. Juni 2026. 17 Uhr Treffpunkt. Es wird praktisch ein Naschmarkt, ein Austausch. Es ist Montagabend. Es ist für die Gastro, es ist für Freunde, es ist für alle, die unser Ding vielleicht cool finden, die einmal zusammenfinden, die wir, mit dem wir live einfach einmal eine Gaudi haben wollen, was zum Essen gibt, was zum Trinken gibt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt.
Wir und werden auch die Leute, den Link uns kennenlernen wollen.
Genau. Wir werden einen Link ausschicken, wie man sich anmelden kann.
Genau. Und da geht's so, wir lohnen nicht nur zwei sehr geile Spezialgäste ein. Bei einem sind wir uns sicher, bei einem noch nicht so, aber wir werden da wirklich ein geiles Programm zusammenstellen. Es wird so ablaufen, dass wir dann schon gesagt haben, 17 Uhr geht's los, dann werden wir einen während, also da geht's los, um 17 Uhr startet der Podcast, der wird live unter dem Publikum gemacht, also wir werden da zu viert und dort sitzen, werden unsere Session machen, im Hintergrund kann gefressen und gesoffen werden und wir werden unsere Leute, was wir schon als Gäste gehabt haben im Podcast, werden wir auch einladen, da werden ein paar Ausgesuchte kommen und die werden dann ihre Produkte mitnehmen. Und du kannst dann essen und trinken den ganzen Abend und es wird richtig ein geiler Tag zum Kennenlernen, ein bisschen gegeneinander vernetzen. Ihr lernt ja dann unsere Gäste kennen, die was das produziert haben. Und das wird, glaube ich, ein mega, mega geiles Fest. Und wie gesagt, Folge 100 Live with Friends wird es dann.
Und auf das gefallen wir sie.
Total.
Liebe Herr Stürmer. Wochen
vor unserem großen Ausflug nach London.
Unser Tank
übrigens, Attack. Übrigens, da habe ich auch noch eine Idee, da müssen wir uns mal zusammen kulinarisch, weil ich möchte da ein paar Sachen sagen. Ich möchte den Roland Roland, den berühmten Patissier, möchte besuchen und vielleicht gibt es, gibt, glaube ich, vier der besten Burger, bewertetsten Burger auf der Welt sind in London. Da könnte man es aber so anschauen.
Ich bin dabei.
Nee, das habe ich mir gedacht, dass du gesagt hast, nein, du bist Pfosten zu dem Zeitpunkt.
Vielleicht schauen wir zum Jeremy Clarkson, wenn wir da schon draußen sind irgendwann.
Ja, haben wir gesagt,
ja, oder? Ja, ich bin eh schon am Checken. Geil. Also, lieber Perfekt. Herr Stürmer, es war mir eine Freude. Pass auf dich.
Immer. Bleibt sauber. Und esst das Richtige.
Hungert dich nicht zu dünn.
Nein, nur krank. Schöne Meine Woche. Lieben Freunde, Vierte. Einen wunderschönen Tag, guten Abend, guten Morgen. Scheißegal, wann du den Podcast hörst. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal bei Frischfleisch und
Natursekt. Pfiat euch. Ciao, ciao.
Pfiat euch.